Tagesordnungspunkt 17, Sachstand Tagesbildungsstätten. Mit Feststellungsbescheid eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Ab dann können die Erziehungsberechtigten die Wahl des Bildungsweges mit beeinflussen. Das ist Gegenstand der Vorlage. Die Schulpflicht der entsprechenden Kinder kann auch in anerkannten Tagesbildungsstätten erfüllt werden, zum Beispiel bei uns. Folgende Beschulungsmöglichkeiten bestehen. In der Vorlage können Sie die verschiedensten Punkte in den Regelschulen, in den Förderschulen, in freier Trägerschaft und die Tagungsbildungsstätten erkennen. Die Tagungsbildungsstätten bei uns befinden sich in der Trägerschaft von Leistungsanbietern der freien Wohlfahrtspflege. Es ist ein schulähnlicher Bereich, schulähnlicher Status. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über diesen Fragen liegt bei den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe, deswegen hier. Höchstrichterliche Urteile haben einen Handlungsbedarf erforderlich gemacht im Punkt auf die Erfüllung der Schulpflicht der Kinder an diesen Tagungsbildungsstätten. Deswegen kommt es zu der Vorlage und die Kreisverwaltung hat es umfassend beschrieben. Was hier notwendig ist, die Zeit drängt, weil die Finanzierung zum nächsten Schuljahr erforderlich ist und natürlich auch verlässlich sein muss. Bei den Erziehungsberechtigten, bei den Kindern und Jugendlichen gibt es große Unsicherheiten. Die sollen natürlich vermieden werden. Und der Kreistag muss entscheiden, dass die Sicherstellung der Beschulung der entsprechenden Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung bis zum 31.12. des Jahres über eine freiwillige Leistung des Landkreises Osnabrück gewährt wird. Es gab Gespräche auf der Landesebene, insbesondere hat der Niedersächsische Landkreistag Empfehlungen ausgesprochen. Der voraussichtliche Kostenaufwand liegt bei gut 300.000 Euro für den Landkreis Osnabrück nach dieser Einschätzung. Wenn die Beschulung an den Tagesbildungsstätten für das ganze Schuljahr und nicht nur für dieses Halbjahr in dem Jahr 2024 erforderlich sein muss und vor allen Dingen freiwillig gegenfinanziert werden muss durch den Landkreis Osnabrück, beläuft sich der Aufwand auf gut 800.000 Euro. Das Ganze könnte man in diesem Jahr haushaltsrechtlich über eine überplanmäßige Ausgabe bereitstellen. Und der Landkreis hat signalisiert, dass es allgemeine Deckungsmittel in diesem Jahr dafür gibt und deswegen kein Nachtrag oder Ähnliches erforderlich ist. Das zur Einführung. Wortmeldung hierzu erwarte ich aber. Christian Calderone war der Erste in der Reihe. Weitere Wortmeldungen dazu jetzt schon angemerkt?
Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Situation macht tatsächlich fassungslos, denn am Ende geht es um einen überschaubaren Sachverhalt, der nach dem Landessozialgerichtsurteil zuletzt seit 2022 zumindest bekannt ist, nach einigen anderen obergerichtlichen Urteilen schon etwas länger. Nämlich es geht einfach und schlicht und ergreifend um die Frage der Kostenaufteilung zwischen zwei Landesministerien innerhalb Niedersachsens, nämlich zwischen dem Sozialministerium und dem Kultusministerium. Und seit Jahren können sich diese beiden Ministerien nicht einigen, wer nach diesen obergerichtlichen Urteilen die Kosten wie trägt. Es muss noch nicht mal mehr Geld ins System, sondern das Geld muss nur von einem Teilhaushalt des Landes in den anderen Teilhaushalt des Landes verlagert werden. Und das klappt nicht. Und am Ende sind die Leidtragenden die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die jedes Jahr erneut vor der Frage stehen, ob sie eine Zukunft haben in dieser Tagesbildungsstätte. Und die Leidtragenden sind am Ende die Steuerbürgerinnen und Steuerbürger des Landkreises Osnabrück, weil aufgrund der Nichteinigung dieser beiden Landesministerien jetzt der Landkreis Osnabrück eintreten muss in die Zahlungspflicht für einen Teilbereich der Kosten in den Tagesbildungsstätten. Und aus meiner Sicht macht das deswegen fassungslos, weil so ein kurzes Gespräch doch irgendwie möglich sein müsste zwischen zwei Ministerien. Wir treffen uns diese Woche wieder im Plenum. Und da kann man die recht überschaubaren Gelder für diese 3.000 Schülerinnen und Schüler im Land Niedersachsen doch vernünftigerweise auf Grundlage der Rechtsprechung verlagern. Die Leidtragenden, wie gesagt, sind am Ende die Menschen hier vor Ort im Landkreis Osnabrück. Trotzdem ist es richtig, dass wir eintreten in die Zahlung dieser ausbleibenden Landesgelder, auch deshalb, weil wir insbesondere als CDU-Vielfalt, Vielfalt ist vielleicht kein christdemokratisches Wort, aber ich nutze es bewusst, weil wir insbesondere Vielfalt im Bildungsbereich wollen. Und weil wir wissen, dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Talente haben und die Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Talenten tatsächlich fördern wollen. Und da braucht es auch Tagesbildungsstätten in freier Trägerschaft, die ein wichtiges Spektrum von sonderpädagogischem Förderbedarf auch hier im Landkreis Osnabrück abbilden. Und diese Vielfalt beruht auf der Vielfalt der Talente der Schülerinnen und Schüler und diese Vielfalt beruht auf der Trägerschaft. Und ich darf sagen, ich habe selber in Bersenbrück eine Tagesbildungsstätte in Trägerschaft der Heilpädagogischen Hilfe. Die Verunsicherung ist sehr, sehr groß bei den Trägern, die in den letzten Jahrzehnten diese Tagesbildungsstätten in hervorragender Weise betrieben haben. Deswegen ist es gut, dass der Landkreis eintritt in die Finanzierung, aber es reicht eben nicht aus, auf Landesebene Gesprächskreise zu bilden, Termine zu terminieren und Schreiben aufzusetzen. Der Landkreis war ja auch bei einem solchen Termin dabei, sondern es braucht keiner großen Konzeption, sondern es braucht halt eine Einigung zwischen zwei Ministerien in einer Landesregierung. Ich bitte die Landkreisverwaltung weiter Druck zu machen auf das Land Niedersachsen, damit sich diese Einigung jetzt in diesem Jahr zum Haushalt 2025 einstellt, damit wir die Steuerbürgerinnen und Steuerbürger des Landkreises Osnabrück entlasten können und den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den Trägern der Tagesbildungsstätten eine Perspektive bringen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Christian. Andreas Timpe wird der Nächste. Weitere Wortmeldung, weil Andreas Timpe so einen langen Weg hat. Dann das vorletzte Wort die Landrätin hierzu und dann ist die Rednerliste aller Voraussicht nach geschlossen.
Ja, sehr geehrte Landrätin, sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ganz kurz auch noch mal dazu. Natürlich waren wir bei der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport alle einer Meinung und waren natürlich sofort dabei, den Tagesbildungsstätten da auch zu helfen. Sehr unbürokratisch, wie ich fand, das haben wir häufig, hakeln wir uns mehr bei solchen Summen. Und daher war ich schon mal froh, dass das so glatt durchging. Noch vielleicht eine Sache. Ich habe eben einen Entschließungsantrag gesehen der SPD und Grünen Fraktion des Landtages. Ich glaube, die haben heute auch Sitzung, der Landtag oder so ähnlich. Da wird natürlich schon mal darauf hingewiesen oder eigentlich bekannt gegeben und gefordert, wir wollen die Tagungsbildungsstätten da verstetigen und das nochmal besser aufstellen. Und daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass das dann auch in Zukunft stattfindet, weil man natürlich auch sagen muss, die Tagesbildungsstätten, die machen mehr wie nur die reine schulische Bildung. Das ist ja nun wirklich auch richterlich festgestellt. Das ist ja auch immer ein Teil des Problems. Die machen sehr gute Bildung, die strukturieren den Tag sehr gut, so wie die Leute das brauchen, wie die Schüler, die da hinkommen, das brauchen und natürlich auch die ganze Pflege umgesetzt werden kann. Von daher schönen Dank.
Vielen Dank, Andreas Timpe. Weitere Wortmeldungen dazu sehe ich nicht, dann ist die Landrätin an der Reihe.
Ich möchte gerne die Gelegenheit einmal nutzen, die wirklich hervorragende Arbeit unserer Tagesbildungsstätten zu erwähnen und vor allen Dingen zu loben. Tagesbildungsstätten sind deutschlandweit hier in Niedersachsen eine Besonderheit und besonders ist darüber hinaus auch, dass wir im Landkreis Osnabrück besonders viele Schülerinnen und Schüler in den sogenannten TABIs, in den Tagesbildungsstätten unterrichten. Das Problem ist nicht seit 22, sondern bereits seit 2017 bekannt, ist leider landesseitig, so ist das richtig, bislang noch nicht gelöst worden. Und ich möchte an der Stelle auch ausdrücklich nochmal unserer Kultusministerin Julia Hamburg danken, die sich da persönlich sehr einsetzt. Und ich bin sicher, und das auch noch einmal zur Beruhigung sowohl der Eltern als auch der Kinder, der Tagesbildungsstätten, dass sowohl der Kreistag als aber auch die Landesregierung sehr bemüht ist, die Tagesbildungsstätten in sicheres Fahrwasser zu bringen und in sichere Strukturen zu bringen. Und wir sind tatsächlich in engem Austausch. Und ganz so einfach, wie sich das darstellt, man müsste sich einfach nur mal miteinander unterhalten, ist es nicht. Es sind rechtlich widerstreitende Regeln, die das tatsächlich auf rechtlicher Ebene sehr, sehr schwierig machen. Daher hat es eben auch 2017 die Große Koalition vermutlich noch nicht geschafft, dieses Thema zu lösen. Ich wollte nur sagen, wir sind dran. Wir sind dran, wir sind ganz nah dran. Ich möchte auch noch mal auch dem Landtagsabgeordneten Guido Pott danken und auch unseren Landtagsabgeordneten Anne Kura und Volker Bajus, die sich da sehr intensiv bemühen und gute Gespräche auf Landesebene für uns vorbereiten. Vielen Dank.
Johannes Eichholz, kurz als Replik.
Ja, ich mache das mal kurz von hier. Ich bin schon sehr verwundert, diese Lobeshymnen auf Frau Hamburg und Herrn Pott und Frau Kura und Herrn Bajus etc. Die können in Hannover einfach beschließen, dass das Land der Verpflichtung nachkommt und diese Kosten übernimmt. Und es hilft nicht, hier irgendwem zu danken für eine Lösung, die es nicht gibt. Wer also den Kontakt von Frau Kura, Herrn Bajus oder Herrn Pott im Telefon hat oder auch von Frau Hamburg, möge doch eben eine Nachricht schicken, anstatt die Prosa im Entschließungsantrag, den ich auch gelesen habe, könnte man doch einfach im Landtag beschließen, dass das Land den Verpflichtungen nachkommt und die Kosten übernimmt. Das vielleicht mal als Anregung, weil dieses ständige gegenseitig Rumgelobe, ohne dass es eine substanzielle Lösung gibt, das können wir echt nicht gebrauchen. Dankeschön.
Ich komme jetzt mal lieber zur Beschlussfassung. Wer dem Vorschlag so folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit ein einstimmiges Signal und ein einstimmiger Beschluss. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 18, Antrag der SPD-UWG-Gruppe, Projektantrag zur Weiterführung der Koordinierungsstelle Frau und Betrieb e.V. im Jahr 2025. Jutta Olbricht.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin und Verwaltungsmitarbeitende, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Die Koordinierungsstelle Frau und Betrieb engagiert sich seit ihrer Gründung im Jahr 1996 in Stadt und Landkreis, die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt voranzutreiben und die lokale Wirtschaft zu stärken. Die KO-Stelle abgekürzt werden aktuell mit 40% EFS-Mitteln und 30% Landesmitteln gefördert. Die restlichen 30% tragen hier zurzeit Stadt und Landkreis je zur Hälfte. Somit bringt die KO-Stelle also 70% Drittmittel in die Region und den 15-prozentigen Landkreisanteil, dem kommen 85% Leistungen zugute. Zur Beantragung dieser EFS und Landesmittel für den neuen Förderzeitraum benötigt die KO-Stelle bis Ende August von den regionalen Trägern eine Absichtserklärung, dass sie wieder ab 2025 je 15% der Projektkosten tragen. Das wurde von der KO-Stelle bei der Kreisverwaltung so angefragt. Sie bekam die Auskunft, dass der Landkreis beabsichtigt, die finanzielle Unterstützung Ende 2024 auslaufen zu lassen, ohne politische Beratung, zum Beispiel im Fachausschuss. Diese Information hat unsere Gruppe SPD-UWG doch sehr irritiert. Wir haben Gespräche sowohl mit der Geschäftsführerin Frau Schriever als auch mit der Kreisverwaltung Herrn Selle, Frau Fels sowie unserer Gleichstellungsbeauftragten Frau Matt geführt. Das mündete bei uns letztlich in unseren Antrag, der hier nun zur Abstimmung steht. Bereits im Fachausschuss am 6. Juni hatte ich unsere Sicht zur Weiterführung der KO-Stelle vorgetragen. Ich möchte hier und heute noch einmal darauf hinweisen, dass zahlreiche Unterstützungserklärungen, Letter of Intent, seitens der Wirtschaft und der Kooperationspartner wie zum Beispiel AWO, Caritas, Diakonie, DRK und so weiter, HPH, vorliegen. Ich zitiere aus einigen davon ganz kurz. Die Agentur für Arbeit schreibt, die Koordinierungsstelle erreicht mit ihrer Beratung Frauen, die bisher noch nicht bei der Agentur gemeldet sind und unterstützt sie mit dem Ziel der Aufnahme einer lebenssicheren Erwerbsaufnahme. Deshalb ist ihre Arbeit hier auch so wichtig. Sie ermöglicht die Teilnahme, schließt mit den dort angesiedelten Fördermöglichkeiten Lücken zu den Frauen. Und weder bei der Agentur für Arbeit, beim Jobcenter oder der Maßarbeit gemeldet sind. Sie leistet einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes. Oder unsere Maßarbeit hier im Haus schreibt am 5. März, als Jobcenter im Landkreis legen wir einen besonderen Wert auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Integrationsprozess. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigten einen deutlichen Handlungsbedarf im Bereich der Frauenförderung und deren gezielter Unterstützung. Die Maßarbeit sichert, dass in enger Kooperation mit diversen Netzwerkpartner und Partnerinnen durch eine fokussierte Beratung von Frauen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Sicherung der Kinderbetreuung sowie den Teilzeitangeboten in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung. Zu unseren wichtigen Netzwerkpartnern gehört auch Ihre Koordinierungsstelle Frau und Betrieb. Der Industrielle Arbeitgeberverband sagt, die Unternehmen in der Region sehen sich insbesondere wegen des demografischen Wandels einem enormen Fachkräftemangel gegenüber. Für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Wohlstands in unserer Region sind qualifizierte Fachkräfte essentiell. Die Erwerbstätigkeit von Frauen bildet dabei enormes wirtschaftliches Potenzial und ist ein entscheidender Faktor bei Bekämpfung des Fachkräftemangels. Die Weiterführung der Koordinierungsstelle Frau und Betrieb ist aus unserer Sicht ein wichtiger Faktor, um das wirtschaftliche Potenzial von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu erschließen und dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel in unserer Region aktiv entgegenzuwirken. Eine Fortsetzung des Projekts begrüßen wir ausdrücklich. Und letztlich das Pflegeteam am Schloss GmbH schreibt, der Pflegesektor, in dem vornehmlich Frauen tätig sind, steht vor besonderen Herausforderungen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Verbund Frau und Betrieb konnten wir zahlreiche Unterstützungsangebote schaffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die fortgesetzte Unterstützung und Förderung der Co-Stelle Frau und Betrieb, ich mache ganz schnell, entscheidend für die Nutzung des wirtschaftlichen Potenzials von Frauen im Pflegebereich ist und signifikanten Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels bietet. Ich bitte daher um Unterstützung für unseren Antrag und erlauben Sie mir bitte noch ein Zitat.
Aber muss ein kurzes sein.
Ja. Ich habe gelernt, dass Erfolg keine Frage des Geschlechts ist. Es geht darum, sich selbst zu vertrauen, mutig zu sein und sich nicht von Stereotypen einschränken zu lassen. Ein Zitat von Angela Merkel.
Das war jetzt der perfekte Ball, den ich aufnehme, von Angela zu Imke. Die wäre die Nächste in der Reihe. Frau Merkel. Okay, ich weise noch mal hin, ich habe es bis jetzt großzügig gehandhabt, weil es auf allen Seiten war, aber jetzt würde ich mal auf meine Empfehlung Wert legen, 3 Minuten beim Vorstellen der Anträge und 5 Minuten sonstige Redebeiträge.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber André, Frau Landrätin, liebe Anna, meine Damen und Herren. Da ich ja in meinem normalen Leben gewohnt bin, auf Gongschlag zu arbeiten, kriegen wir das hin. Tatsächlich bin ich auf einen 90-Minuten-Rhythmus gepolt, aber das wollen wir nicht
weiter ausführen. In der Geschäftsordnung gibt es auch noch eine Passage, die heißt zur Sache.
Gut. Liebe Frau Olbricht, in weiten Teilen tatsächlich teilen wir Ihre Ausführungen. Und es steht nicht zur Debatte, dass die Koordinierungsstelle Frau und Betrieb sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Das wollen wir überhaupt nicht in Abrede stellen. Es gibt da viele gelungene Beispiele. Allerdings ist jetzt auch mal ein Zeitpunkt gekommen und wir wollen ja Politik gestalten, dann kann es nicht permanent immer nur ein Weiter-so geben, sondern wir müssen unsere Gestaltungsmacht auch nutzen und in diesem Falle gehört es dazu, die Situation neu zu überdenken. Unser Kernargument dabei ist, dass sich der Arbeitgebermarkt oder der Arbeitsmarkt sehr verändert hat, hin von einem Arbeitnehmer zu einem Arbeitnehmermarkt hin. Das heißt, überall fehlen Fachkräfte. Es gibt keine Situation mehr, dass wir die Position von Frauen mithilfe von staatlichen Strukturen oder auch von Dritten befördern müssen. Das hat sich sehr, sehr verändert und das ist auch gut so. Und das ist unser Hauptargument zu sagen, hier stehen wir und hier müssen wir einmal überprüfen, ob das noch zeitgemäß ist, die Stelle weiter zu fördern. Das nächste Argument ist, es fehlt uns ein bisschen an der Basis. So sind zwar viele Betriebe Mitglied bei der Koordinierungsstelle, aber sie lassen einen substanziellen Beitrag zur Finanzierung vermissen. Und dann ist es ein deutliches Zeichen, dass es zwar nice to have ist, aber sie sind nicht bereit, tatsächlich auch finanziell sich an den Ausgaben zu beteiligen. Deswegen wäre es wünschenswert, die Koordinierungsstelle würde sich eine deutlich breitere Basis suchen. Und schließlich drittens möchten wir Doppelstrukturen vermeiden. Selbstverständlich gibt es immer unterschiedliche Nuancen, aber zum Beispiel die Maßarbeit, die Agentur für Arbeit und weitere Stellen leisten hier schon sehr, sehr gute Arbeit. Ich verweise auf Kurse in der Volkshochschule zum Beispiel. Und wir müssen in Zeiten knapper Mittel gucken, ob es noch zeitgemäß ist, tatsächlich eine Koordinierungsstelle in dieser Form weiter zu betreiben. Deshalb, auch wenn es uns sehr schwer fällt, würden wir die Koordinierungsstelle nicht weiter finanziell unterstützen. Vielen Dank.
Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer dem Antrag der SPD-UWG-Gruppe Projektantrag zur Weiterführung der Koordinierungsstelle Frau und Betrieb im Jahr 25 Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Ich muss noch einmal zählen. Gegenstimme, ich müsste auch zählen. Bei ein und Enthaltung. Bei zwei Enthaltungen mit 21 zu 25. Bei zwei Enthaltungen mit 21 zu 25 Stimmen abgelehnt. So. Da keiner den Kopf schüttelt, war das Ergebnis so richtig. Vielen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 32, Umsetzung der Kreishaussanierung. Hier ist maßgeblich die Vorlage 126-1, ein Thema, was uns noch lange beschäftigen wird und immer wieder, sorgt auch immer wieder für Diskussionen, das ist ja gar keine Frage. Und es wird mit zunehmendem Prozess werden Zahlen und Fakten natürlich konkreter. Jetzt sind wir am Ende der Leistungsphase 3 der Entwurfsplanung und dann stehen hier die zu erwartenden Baukosten in Höhe von gut oder knapp 99 Millionen Euro im Raum. Mit zunehmender Konkretisierung der Kosten kann natürlich auch die Risikovarianz, die man dann einplant, weil es detaillierter wird, etwas zurückgefahren werden. Deswegen hier die Kostenschwankungsbreite von 15% auf 10% reduziert. Verwaltung soll laut Vorlage die daraus folgenden Zahlen in die entsprechenden Haushalte und Planungen aufnehmen und die Arbeitsgruppe, die sich bewährt hat, die Unterarbeitsgruppe Kreishaussanierung, soll natürlich weiter intensivst eingebunden werden. Das ist die Erklärung dieser Vorlage. In der Öffentlichkeit war natürlich alles und ist nicht immer alles in der Detailschärfe bekannt. Aber es sorgte trotzdem für Diskussionen. Deswegen würde ich die Landrätin gerne bitten, da noch eine Klarstellung zu machen, weil wie es in der Öffentlichkeit bzw. Presse dargestellt worden war, sorgte das für Nachfragen?
Genau, das ist ein seit Jahren immer wieder diskutiertes Thema. Noch einmal zur Einordnung, das Kreishaus hier muss aufgrund von Brandschutzthematiken in die Sanierung gehen. Gleichzeitig befinden wir uns in einem Gebäude, in dem die Technik über 40 Jahre alt ist und bislang uns gute Dienste erwiesen hat. Aber es, glaube ich, an der Zeit ist und auch um die Betriebssicherheit herzustellen, hier tatsächlich erneuert werden muss. Ebenso gibt es eine Schadstofffracht, die entfernt werden muss. Und natürlich ist es auch, wenn wir denn so ein großes Gebäude anfassen, wesentlich, dass wir auch in die Gebäudehülle investieren. Das heißt, dass wir in energetische Sanierung gehen. Und all das hat unser Team in der Verwaltung vor Jahren sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben vor Jahren auch ganz viele Varianten, sechs Varianten, mit Untervarianten waren es, glaube ich, betrachtet und mit der Politik beraten. Und wir waren uns mit der Politik sehr einig, dass wir insgesamt über die Zeit gerechnet uns auf das wirtschaftlichste, auf die wirtschaftlichste Variante committen. Und genau das haben wir getan. Im letzten Jahr haben wir das beschlossen. Und jetzt liegt es zur Vorlage am Ende der Planungsphase 3, in der wir über die exakten oder exakteren Kostenschätzungen informiert worden sind. Und aufgrund der immensen Preissteigerungen der letzten Jahre und nicht aufgrund irgendwelcher Änderungen oder politischen Beschlüsse kommt es jetzt tatsächlich zu dieser Erhöhung, die wir heute dem Kreistag hiermit noch einmal vorlegen wollen. Weiter war noch diskutiert ein Büroflächenmanagement. Auch hier ist es wichtig, dass wir uns für unsere Mitarbeitenden und auch für den vielfach angesprochenen Fachkräftemangel gut aufstellen. Aber der ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, es werden hier nicht mehr alle Mitarbeitenden einen eigenen Arbeitsplatz haben, was natürlich auch zu einer großen Flächeneinsparnis und damit auch zu einer Kosteneinsparnis führt. Das heißt also, wenn wir von neuen Arbeitswelten reden, haben wir eine sehr gute Synergie aus moderner und attraktiver Arbeitswelt kombiniert mit Effizienz und Kostensenkung. Das einmal zur Einordnung für diese Vorlage. Und ich möchte der Politik ausdrücklich Dankeschön sagen und auch dem ganzen Team des Gebäudemanagements inklusive Bärbel Rosensträter. Es ist wirklich ein ganz, ganz aufwendiger Prozess. Und die Arbeitsgruppe, die von der Politik diesen Prozess seit Jahren jetzt schon begleitet, arbeitet unglaublich konstruktiv, hat sehr, sehr viele gute, konstruktive Vorschläge eingebracht, damit wir hier wirklich das Optimum an Wirtschaftlichkeit und an Nutzung generieren können. Dafür möchte ich nochmal ganz herzliches Dankeschön sagen. Es war wirklich eine sehr erfreuliche, sehr konstruktive Zusammenarbeit, wo mir auch die Verwaltungsmitarbeitenden immer wieder rückgespiegelt haben, dass das wirklich sehr gewinnbringend war. Vielen Dank.
Also vielen Dank für die Erklärung. Dann kann ich die Erklärung aber so verstehen, dass nicht nur Beschlüsse des Kreistages, unseres Gremiums dafür erfordern oder dafür die Ursache sind, dass sich Kosten so entwickeln, wie sie sich entwickeln, sondern dass das durch die fortschreitende Planung und natürlich durch das Zusammenspiel Verwaltung und Politik nach und nach entsteht. Das sorgt ein bisschen für Nachfragen. Okay, Wortmeldungen hierzu sehe ich dann nach dieser Erklärung. Birgit Wortmann, bitte. Doch, Birgit Wortmann.
Ich wollte mir einmal ganz kurz nur mich zu unserer Arbeitsgruppe äußern und mich bei meinen Kollegen, mit denen wir das zusammen erarbeitet haben. Die Arbeitsgruppe hattest du ja schon erwähnt, mit Lutz Brinkmann, Andreas Timpel, Michael Lührmann und mir, zusammen mit der Verwaltung, mit Bärbel Rosensträter, mit Sonja Winter und externen Beratern im Planungsbüro, verschiedenen anderen Beteiligten am Projekt, haben wir uns in unregelmäßigen Abständen getroffen und sehr konstruktiv dazu beraten. Und das war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Es macht immer wieder Spaß, wenn man tatsächlich konstruktiv an der Sache arbeitet. Und das haben wir hier tatsächlich getan. Wir haben verschiedene Dinge besprochen. Ich weiß nicht, das ist ein riesengroßes Projekt, das sieht man an der Summe. Ich möchte ein paar Beispiele bringen, worüber wir gesprochen haben. Details wie die Fassadengestaltung, wie erdberührende Bauteile, Auswirkungen auf Förderung, die Baustellenlogistik, Zeitabläufe, Anzahl von Bauabschnitten. Das alles sind völlig unterschiedliche Aspekte, die in so einem großen Planungsprozess enorme Auswirkungen auf die Kosten haben. Und ich bin auch der Verwaltung sehr dankbar, dass sie das immer, unsere Treffen so gut vorbereitet haben, dass wir da tatsächlich auch konstruktiv dran arbeiten konnten. Und das haben wir über alle beteiligten Parteien gemacht. Und ich würde mir das sehr wünschen, wenn wir das auch bei anderen Themen so hinkriegen, dass wir konstruktiv an der Sache arbeiten. Und dieses Ende der Leistungsphase 3 und den Übergang jetzt, dass es tatsächlich in die Umsetzung geht, ist ein großer Erfolg. Und ich bedanke mich nochmal bei der Verwaltung und auch bei meinen Kollegen, die da mitgearbeitet haben. Danke.
Vielen Dank, Birgit Wortmann, Andreas Timpe.
Vielen Dank nochmal für das Wort. Ja, ich möchte auch nochmal darüber sprechen, dass wir nämlich auch irgendwo Einsparungen generieren werden, weil wir reden ganz viel über Ausgaben und die sind ja nun ziemlich wuchtig, das muss man ja sagen. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Aber wir müssen natürlich eins sehen. Erstmal ist immer jeder Besitz verpflichtet auch. Wenn ich eine Liegenschaft habe, das weiß jeder aus dem Privaten auch, dann muss ich für diese Liegenschaft sorgen, dass sie in Ordnung bleibt. Also die Sicherheit muss gegeben werden und hier haben wir es halt noch ein bisschen mehr. Durch den Brandschutz, haben wir ja schon gehört, ist das Ganze überhaupt ins Laufen gekommen, dass da die Stadt Osnabrück gewisse Forderungen gestellt hat, dass da was getan werden muss. Das ist natürlich, die Sicherheit ist das eine und die Funktionalität das andere. Wenn wir jetzt sehen, 40 Jahre hat das Haus hier auf dem Buckel, als ich irgendwie vor 15 Jahren mal mich oben in die Flure verirrt habe, habe ich sogar gedacht, was ist das denn hier? Es ist nicht besonders hell da oben. Immer die Flure, das ist ja alles irgendwie gleich und fand es eigentlich sehr schrecklich. Und daher bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass wir mit diesen ganzen Aufbrechen der Strukturen, wie sie jetzt vorhanden sind und in einzelnen Büroräumen, auch ganz viel für Team, Zusammenhalt, Zusammenarbeit, auch für die Mitarbeiter hier machen. Ja, dann haben wir natürlich den Energiebedarf. Auch da sehe ich schon mal große Einsparungen. KfW 55 werden wir nicht erreichen als Förderprogramm, hat aber nur Detailgründe. Am Ende werden wir aber sehr dicht da dran kommen und auch entsprechende Energie einsparen können. Und das nicht nur über 5 Jahre, sondern auch über die nächsten 40 Jahre, wenn wir den Zeithorizont mal nehmen. Also das dürfte man auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen. Dazu kommt ja noch, dass wir Außenstellen zurückholen können, die, wo wir jetzt Mietgebäude haben, zum Beispiel Fachdienst Umwelt ist hier ausgegliedert. Ich denke mal, die Mietkosten, wir haben das nie nachgefragt, wie viel das genau ist, aber die Mietkosten werden wir dann ja auch wieder einsparen. Und dazu kommt ja noch, dass wir dann vielleicht sogar noch Gebäudeteile wie das BWOS-Gebäude überhaben und das auch wieder vermieten können. Also auch nochmal Einnahmen. Also wir generieren nicht nur Ausgaben, sondern auch Einnahmen. Generieren Ausgaben ist nicht das richtige Wort, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Gut, dann die Verantwortung für die Beschäftigten, habe ich ja schon gesagt, die neuen Arbeitswelten. Ich stehe da voll hinter oder auch unsere Fraktion. Wir haben mit dem Personalrat gesprochen, wir haben mit der Personalleitung in einer Arbeitsgruppe gesessen. Da war man guter Dinge, man nimmt die Kolleginnen und Kollegen mit hier vor Ort. Und somit haben wir da auch ein gutes Gefühl, dass das eine gute Zukunft haben wird. Das nächste ist aber auch nochmal die Übersichtlichkeit für Bürger in diesem Haus. Dass wir das auch nochmal so ein bisschen getrennt haben, dass man nicht ins letzte Büro, in den letzten Büroraum sich durcharbeiten muss, sondern dann auch irgendwo immer Kontakträume hat, die dann natürlich viel schneller auch zu finden sind. Auch da, denke ich, werden wir zukünftig viele Vorteile haben. Ja, die politische Bewertung. Da muss ich Birgit gerade noch mal danken und natürlich auch der Arbeitsgruppe. Ich war da ja nun auch mit bei, der Verwaltung und ja, allen, die mitgeholfen haben. Und da fand ich auch wirklich, dass wir da sehr konstruktiv waren. Und auch das muss ich wirklich sagen, da kann ich auch Birgit nur zustimmen. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet und so muss man es eigentlich machen. Auch in anderen Arbeitsgruppen und an anderen Themen. Ja, nochmal zur Sicherheit, die wir eingebaut haben. Wir hätten, wenn wir nach dem BKI gegangen wären, von 0,5% derzeit pro Monat Kostensteigerung, dann hätten wir vielleicht noch irgendwie 2-3 Millionen runterdrehen können, den Preis. Aber wir gehen auch auf Nummer sicher und haben 0,8% gewählt. Das war auch wieder eine politische Entscheidung von uns, dass wir gesagt haben, okay, lieber mehr Sicherheit, wir befinden uns im Umbau. Wir wollen auf keinen Fall, dass das nachher die Zahl größer wird. Also auch das nochmal eine politische Entscheidung, wo wir dann auch mitgenommen wurden und auch die Fraktionen und Gruppen haben das ja alles detailliert vorgestellt bekommen. Ja, vielen Dank dafür und wir hoffen auf positive Zustimmung.
Vielen Dank, Andreas Timpe, Martin Bäumer.
Herr Pfotzner, liebe Kolleginnen und Kollegen, der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass wir am Wochenende in Landorf Jubiläum gefeiert haben. 950 Jahre Gemeinde Landorf. Wir hatten am Samstagmorgen die Politiker aus Landorf, Ohio eingeladen, um mit denen über Bauleitplanung zu sprechen. Und es war total interessant zu sehen, wie in Deutschland geplant wird, wenn man das in Amerika macht. In Amerika wird auch geplant, aber die planen in Teilen ein bisschen anders. Und die halten sich, was den Ortskern angeht, an die Vorgaben. Und außerhalb des Ortskerns kann jeder Landwirt, das man mal bei Gelegenheit gesagt, einen Hektar verkaufen und dann kann man da bauen. Also es ist ein bisschen anders und es ist auch ein Drittel oder ein bisschen die Hälfte günstiger als hier bei uns, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Als wir noch ein bisschen Zeit hatten am Ende, haben wir den Amerikanern unser Rathaus in Landorf gezeigt. Und ich habe dann einer Frau aus Landorf, Ohio, erklärt, dass wir in Landorf eigentlich nie ein neues Rathaus hatten. Das erste Rathaus, was wir hatten, haben wir damals von einem Tierarzt gekauft, die sogenannte Villa Fehmeier. Da wohnt heute ein großer Landorfer Bäcker drin. Und dann, als wir überlegt haben, wir müssten was Neues machen, haben wir das Gebäude der Volksbank gekauft, weil die dann ein neues Gebäude bauen wollten. Also was Landorf angeht, haben wir immer versucht, relativ sparsam Verwaltung aufzubauen und zu gucken, wie man mit möglichst wenig Geld die Dinge trotzdem machen kann. Nichtsdestotrotz hat unser Bürgermeister den Amerikanern erklärt, dass bei uns auch teilweise Menschen zu dritt in einem Büro sitzen und dass wir vielleicht an der Stelle auch Bedarf haben. Insofern will ich eingestehen, dass man hier im Kreishaus natürlich sehen muss, dass man die Verwaltung so aufstellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lust haben, hier auch zu arbeiten. Ich glaube, das ist selbstredend, daran will auch niemand Kritik äußern. Und dass man hier das, was weggemacht werden muss, wegmachen muss, nämlich die Schadstoffe aus den vergangenen 40 oder 50 Jahren, ich glaube, da hat auch niemand etwas dagegen, das muss angepackt werden. Aber was mich persönlich stört, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist, dass hier genau das passiert ist, was bei öffentlichen Bauten eigentlich immer passiert. Die, die in der letzten Wahlperiode hier im Kreishaus waren, die wissen, da gab es einen ersten Kreisrat, Stefan Muhle. Und der hat uns damals erklärt, wenn wir das Kreishaus hier sanieren wollen, dann geht das für 14 Millionen Euro. Damals haben wir bei der Zahl alle schon ein bisschen kalte Füße bekommen. Aber ich habe so das Gefühl, eine Zahl muss nur groß genug sein, dann ist es am Ende egal, ob es 5 oder 10 Millionen Euro mehr sind. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe, glaube ich, dargelegt, dass wir sehen müssen, dass wir zukunftsfähige Arbeitsplätze haben. Aber wenn man ehrlich ist, dann wird hier quasi bis auf den Rohbau alles zurückgebaut und dann wieder neu aufgebaut. Und ob wir am Ende des Tages bei all den Sicherheitspolstern, die wir haben, den Preis, den wir heute im Kopf haben, einhalten werden, das wird die Zukunft zeigen. Ich hoffe das. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Zahl, die am Ende des Tages nach draußen gehen wird, draußen sicherlich auch für ein bisschen Unruhe sorgen wird, weil sich die Bürgerinnen und Bürger und vielleicht auch die Bürgermeister und die Verwaltungsmitarbeiter in den Rathäusern fragen werden, was passiert da eigentlich gerade? Ich hoffe nicht, dass dann Landorfer Mitarbeiter sagen, weil das in Landorf so älter ist und eng ist, dass sie sagen, ich fahre demnächst zum Kreishaus, weil es da schöner ist. Wenn man mal davon ausgeht, dass wir vielleicht am Ende des Tages 100 bis 120 Millionen Euro brauchen werden und wir das Geld ja nicht liegen haben und vielleicht auch die Aktien nicht verkaufen werden wollen, dann braucht es dafür wahrscheinlich, Frau Rosensträter, sehen Sie mir das nach, circa 5 Millionen Euro an Zinsen jedes Jahr. Wenn ich mir aus dem Haushaltsplan anschaue, wie hoch die Kreisumlage ist, dann sind es aktuell in diesem Jahr 5,2 Millionen Euro. Kann also sagen, die Sanierung des Kreishauses kostet einen Punkt Kreisumlage. Ich habe das mit den Bürgermeistern am Samstag in Landorf beim Jubiläum diskutiert. Die hatten ehrlicherweise die gleiche Zahl ausgerechnet. Und ein Bürgermeister von denen hat sogar gesagt, wenn ich 100 oder 120 Millionen Euro durch 365.000 Einwohner teile und das mit 10.000 Einwohnern mal nehme, Klammer auf, Sie sehen, das ist nicht Landorf, es war eine andere Kommune, dann ist der Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner dieser Gemeinde an dem Neubau und der Sanierung, oder Sanierung hier im Kreishaus, Entschuldigung, Sanierung hier im Kreishaus, ca. 3,2 Millionen Euro. Ich weiß, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir hier was machen müssen. Aber ich stelle mir persönlich schon die Frage, ob all das, was wir jetzt gerade hier machen, auch erforderlich ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir das tun, was immer passiert. Nach dem Motto, wenn wir schon mal dabei sind, dann könnten wir das ja mitmachen. Manchmal ist das sinnvoll. Und manchmal vergisst man bei der Zahl, die man dann hat, dass die Zahl schon so groß ist, dass es einem relativ egal ist, wie groß sie dann noch wird. Lange Rede, kurzer Sinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe an dieser Stelle persönlich das Gefühl, dass wir vielleicht Maß und Mitte bei diesem Thema verloren haben. Das ist meine persönliche Einschätzung. Sehen Sie mir das nach. Ich darf für meine Fraktion erklären, dass die Mehrheit der Vorlage folgen wird, aber ich persönlich werde dagegen stimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Martin Bäumer, die vorletzte Wortmeldung hat Michi Löhrmann.
Ich sage das viel zu häufig, dass ich mich kurz halte, deshalb sage ich es diesmal nicht. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, lieber Martin, ich glaube oder ich weiß, dass nicht jedes Rathaus im Landkreis Osnabrück aussieht wie das Lahndorfer Rathaus. Und ich weiß auch, dass andere Rathäuser im Landkreis jüngst neu eröffnet wurden, vielleicht sogar am letzten Wochenende. Aber das Fass will ich eigentlich gar nicht aufmachen, weil der Vergleich hinkt. Egal war es aber mitnichten jemanden, ob 5 oder 10 Millionen Euro mehr ausgegeben wurden oder nicht. Dafür gab es diese Unterarbeitsgruppe, die Namen wurden hier genannt. Die ist ausgehend von den verschiedenen Bedarfen, die die Landrätin gerade genannt hat, die die Vorlage auch nochmal nennt und die vielen Informationen, die die Verwaltung da dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, immer wieder benennt, nämlich der Brandschutz, die Schadstoffsanierung, aber auch die technische Gebäudeausstattung. Und Grundlage waren die von der Verwaltung indizierten Bedarfe. Davon ausgehend hat die Unterarbeitsgruppe ganz engmaschig, ganz kleinschrittig gearbeitet. Ob ich das großen Spaß nennen würde, das stelle ich jetzt mal in Frage. Das liegt vielleicht an meinem persönlichen Hintergrund. Die Zusammenarbeit, die hat mir zumindest große Freude gemacht mit der Verwaltung, mit den VertreterInnen der anderen Fraktionen. Der Inhalt, der war immer wieder schwierig, denn wir haben da ganz kleinschrittig hingeschaut und uns die Fassaden unter anderem angeguckt. Und da haben wir nicht danach geschaut, ob das schick aussieht oder nicht schick aussieht, sondern da haben wir danach geschaut, inwiefern wir da noch Einsparpotenziale auftun. Und mit diesen Erkenntnissen ist dann die Unterarbeitsgruppe nicht verblieben, sondern hat dann alle Fraktionsmitglieder, insbesondere die sich dieser Entscheidung stellen aus dem demokratischen Spektrum, wenn ich jetzt nach rechts schaue, dann sehe ich nicht mehr viel. Und genauso sah es in den Beteiligungsformaten, die interfraktionell stattgefunden haben, auch aus. Da waren diejenigen auch nicht. Aber auch da möchte ich jetzt euch einladen, lieber Martin, an diesen Formaten, sie werden ja weiterhin bestehen bleiben, sich einzubringen. Denn abschließend möchte ich dann hier denjenigen, die dann sagen oder sich an dieser Stelle verabschieden und keine Zustimmung aussprechen, was ist denn unsere Alternative? Natürlich ist es einfach, bei diesen beeindruckenden Zahlen, die machen keinen Spaß. Das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich machen. Auch bei, da bin ich deiner Expertise, Martin, sehr, sehr dankbar, die auch die Konsequenzen aufzeigen. Aber die Alternative, die sehe ich an dieser Stelle nur darin, weiter konstruktiv, weiter sehr engmaschig und genau hinzuschauen. Und wo ich jetzt in Zukunft ganz genau hinschauen werde, ist nämlich auf die Anwesenheitsliste zu den interfraktionellen Formaten, weil da haben Sie, da habt ihr die Chance, ganz engmaschig, ganz kleinschrittig hinzuschauen und jeden Euro mit mir gemeinsam und den Vertreterinnen aus den anderen Fraktionen, das bin ich nicht alleine, um Gottes Willen, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, bin ich nicht alleine, das sind Lutz, das ist Birgit, das ist Andreas, ganz intensiv jeden Euro einzeln umzudrehen, nehmt dran teil und an dieser Stelle trefft doch den Beschluss mit uns gemeinsam und guckt dann genau hin. Danke.
Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer dem Vorschlag, so wie er hier vorliegt und vorgetragen wurde, so folgen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, bei 3 Enthaltungen mit mehrheitlich, mit großer Mehrheit so beschlossen. Vielen Dank dafür. Wir wären bei Tagesordnungspunkt 33. Gebührenordnung über die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Osnabrück. Das Rechnungsprüfungsamt hier im Hause wird natürlich auch für Kommunen tätig, die kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben oder wo es keine andere rechtliche Regelung gibt. Dafür werden dann für die Tätigkeiten sogenannte Prüfungstagewerksätze erhoben. Die sind auch schon seit über 20 Jahren nicht mehr angepasst worden. Aus Gründen der Transparenz soll für den Landkreis Osnabrück erstmalig eine Gebührenordnung zur Kostenerstattung für die Tätigkeit des RPA erlassen werden. Die liegt Ihnen vor und soll dann auch zu einer gleichmäßigen Praxis in der Verwaltung führen. Wortmeldungen hierzu erwarte ich nicht. Wer dem Beschlussvorschlag so folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung. Ist nicht der Fall, damit einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 34 wurde abgesetzt. Der neue Tagesordnungspunkt
34 wäre dann, nein, Tagesordnungspunkt, doch, 34 wurde abgesetzt. Dann wären wir bei Tagesordnungspunkt 34 neu, Nachtragswirtschaftsplan der OLEG. Hier geht es letztendlich in der Vorlage 145-1 darum, dass sich Fehler eingeschlichen hatten, Formfehler und eine Korrektur des Wirtschaftsplanes durchzuführen war. Aufsichtsrat und Gesellschaftsversammlung der OLEG haben Anfang Juni in ihren jeweiligen Sitzungen den vorgelegten Nachtragswirtschaftsplan unter dem Vorbehalt unserer Zustimmung hier im Kreistag festgestellt. Die einzelnen Veränderungen, Anpassungen konnten Sie sehen, nachvollziehen. Gibt es Fragen hierzu, Wortbeiträge? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Beschlussfassung. Wer den Beschlussvorschlag dem Nachtragswirtschaftsplan der OLEG Landentwicklungsgesellschaft MBH zustimmen möchte mit den hier angegebenen Veränderungen, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Der neue Tagesordnungspunkt 35, Änderung des Gesellschaftervertrages der Osnabrücker Landentwicklungsgesellschaft. Hier geht es letztendlich darum, auch aufgrund von verschiedenen Gründen Anpassungen vorzunehmen. Insbesondere gibt es formellen Anpassungsbedarf im Rahmen der oder wegen der Darstellung der Gesellschafter- und Gesellschafteranteile, dann auch wegen der Teilnahmemöglichkeiten und Vertretungsmöglichkeiten und einzelne Regelungen zur Verlustabdeckung werden an die seit 22 im Wirtschaftsplan gelebte Praxis angepasst. Auch hier haben Sie die umfassende Vorlage gelesen und nachvollziehen können. Wortbeiträge erwarte ich auch hier nicht. Wer dem Beschlussvorschlag so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung ist nicht der Fall, damit einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 36, neue kommunale Betreuung der Osnabrücker Landentwicklungsgesellschaft. Der bestehende Gesellschaftervertrag der OLEG datiert aus dem Jahre 2014, zumindest auf Beschluss des Kreistages. Die Geschäftsfelder OLEG-Projekte und Flächenmanagement, die es bisher gibt, sollen auch weiterentwickelt werden. Aber gegenüber dem Gesellschaftervertrag sind geänderte Regelungen zum Tragen gekommen. Das soll nun angepasst werden und der formell erforderliche Betrauungsakt muss aus diversen Gründen auch ergänzt werden. Auch das ist in den Vorlagen dargestellt, in den Anlagen. Gibt es Fragen hierzu? Jeder verstanden? Wer dem Beschlussvorschlag so folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Der neue Tagesordnungspunkt 37, rechtliche Einordnung der Gremientätigkeit der Landrätin. Hier geht es um die Tätigkeit im Vorstand, Bündnis Hamelner Erklärung. Darüber haben wir schon mal in vorangegangenen Sitzungen gesprochen. Diese Tätigkeit wird dem Hauptamt zugeordnet. Da hat keiner irgendeinen Wortbeitrag dazu und kein Widerspruch. Wer dem Beschlussvorschlag so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen. Die Landrätin kann gerne wieder reinkommen. Der neue Tagesordnungspunkt 38, Sponsoring, Sachspenden für das Griselius-Gymnasium in Bramsche, für die BBS Melle und das Museum im Kloster Bersenbrück. Die Details sind hierzu erkennen und nachzuvollziehen. Sie kennen meine Anmerkung, super Sache, sollten wir machen. Wer dem Beschlussvorschlag so folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Der neue Tagesordnungspunkt 39, Verwaltungsbericht der Landrätin, die hat hiermit das Wort.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber André. Ich habe ein paar Berichtspunkte, möchte aber vorweg noch einmal mein ganz persönliches Bedauern über das Schicksal von Matthias Pietsch hier zum Ausdruck bringen. Ja, er wird mir persönlich sehr fehlen. Ich bin tief getroffen von dem, was da passiert ist am 24. Mai. Und möchte auch der Familie noch mal mein aufrichtiges Beileid zum Ausdruck bringen. Ich komme jetzt zu vier Berichtspunkten. Ein sehr erfreulicher Berichtspunkt, unser Haushalt 24 ist genehmigt, ohne Einschränkung, mit der Verfügung vom 31. Mai diesen Jahres. Jedoch, obwohl der Haushalt in diesem Jahr noch fiktiv erreicht werden kann, der Ausgleich ist insbesondere mit Blick auf die nicht möglichen Haushaltsgleiche in der mittelfristigen Finanzplanung vom Ministerium erwähnt worden, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises erneut nicht mehr als gegeben angesehen werden kann. Die Entwicklung der investiven Verschuldung wird ebenso mit großer Sorge betrachtet wie die Höhe der Verpflichtungsermächtigung und der sich daraus ergebenden finanzwirtschaftlichen Folgen. Eine Priorisierung der geplanten Investitionsmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen, wird weiterhin für dringend erforderlich gehalten. Der Haushalt wurde am 4.6. im Amtsblatt des Landkreises Osnabrück veröffentlicht und tritt nach Ablauf der Auslegungsfrist damit am 14.6. in Kraft, beziehungsweise ist in Kraft getreten. Am letzten Freitag war das, glaube ich. Genau, vielen Dank. Und möchte auch gleichzeitig erwähnen, dass wir sowohl was den Stellenaufwuchs, aber ansonsten auch Investitionstätigkeiten angeht, sehr genau hinschauen, die Debatte um die Kreishaussanierung dort eingeschlossen. Dann möchte ich berichten von einer Katastrophenschutzübung, in der wir in den nächsten Wochen teilhaben werden. Der Landkreis Osnabrück hält als untere Katastrophenschutzbehörde einen Katastrophenschutzstab mit Mitarbeitenden aus allen Fachdiensten der Kreisverwaltung vor. Der Stab erledigt damit im Krisenfall die strategischen, logistischen und kommunikationsbezogenen Aufgaben. Die aktuell ca. 85 Stabsmitglieder nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil und üben Szenarien wie beispielsweise Hochwasser, Waldbrände, Großschadensanlagen. Ich möchte an der Stelle auch noch mal ganz herzlich allen Fachbereichen und Referaten danken, die wirklich ihr hervorragendes Personal uns zur Verfügung stellen, und möchte auch aus vergangenen Übungen berichten, dass die Zusammenarbeit regelmäßig besser wird und ja, dass wir da ganz große Schritte weiterkommen. Allen, die daran beteiligt sind, vielen, vielen Dank. Weswegen ich es berichte, und zwar in der kommenden Woche findet im Kreishaus eine dreitägige Übung mit der oberen Katastrophenschutzbehörde, dem Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz, statt und dient zur Überprüfung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabs des Landkreises Osnabrück. Eine Übung mit dem NLBK findet in der Regel alle 3 bis 5 Jahre statt. Das Szenario ist in diesem Fall eine Winterlage mit potenziellen Stromausfällen. Bei der Übung in der kommenden Woche werden circa ein Drittel der Stabsmitglieder teilnehmen, also eine von 3 Schichten.